Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 unseres Our Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir nehmen auf am Sonntagnachmittag, direkt nach dem Spiel gegen Paderborn. Ich bin mal ganz ehrlich, es ist Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, perfektes Wetter hier in Hamburg, 25, 26 Grad. Es ist Muttertag, ich habe den bisherigen Tag komplett mit der Familie verbracht und bin super happy, habe nichts von dem Spiel mitbekommen und frage euch jetzt beiden mal, Martin, Tobias, ihr seid ja wieder mit dabei. Martin, habe ich irgendwas verpasst?
Ja, auf jeden Fall. Es war ein mega Spiel, auch vom ganzen Spielverlauf. Aue führte 2-0 und liegt dann 3-2 hinten und dann ging es immer weiter runter. Und also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, länger so einen Steffen Baumgart-Fußball nicht mehr gesehen. Also die Saison gab es den, glaube ich, in Paderborn auch nicht zu bewundern. Und natürlich schmerzt es einen, so eine hohe Niederlage, aber eigentlich ist es auch ein mega geiles Spiel gewesen und man würde sich, wenn man im Stadion wäre, wahrscheinlich noch 10 Jahre dran erinnern.
Dann scheint ja, dass ich wirklich verpasst habe. Tobias, würdest du auch das als mega geiles Spiel bezeichnen?
Ja, definitiv. Also es war sicherlich, also die Paderborner Pressingmaschine hat einfach wunderbar zugeschlagen, hatten aber halt auch echt wirklich indisponierte Verteidiger, muss ich mal sagen. Gerade Florian Ballas, ich gucke ja gerade im Sofascore, der hat sozusagen hat alle zwei Kämpfe verloren und hat 8 Ballverluste gehabt. Also und natürlich auch Martin Mennel hat auch einen eher ungünstigen Tag gehabt, so mit einem Eigentor und halt auch so zwei, drei Toren, die irgendwie auch vermeidbar waren. Aber ich sehe das sehr positiv. Wir waren Teil eines sporthistorischen Moments und man wird sich noch lange an dieses Spiel noch erinnern können. Aber ganz ehrlich gesagt, der Sieg für Paderborn geht vielleicht, wenn noch nicht in dieser Höhe, aber trotzdem total in Ordnung. Also es war gerade auch, was Sven Michel gespielt hat, das war großartig. Also wenn es jetzt nicht der Gegner gewesen wäre, aber gegen den hat unsere Verteidigung halt gar keinen Stich gesehen. Trotzdem will ich auch loben, Dimitri Nazarov hat einen Dreierpack gestürzt, das hat trotzdem nicht zum Sieg gereicht und das mag ja auch schon was heißen.
Meint ihr, ich sehe ja jetzt hier den Ticker und die Spielfolge, die Torabfolge, war es ein Problem, dass wir so schnell 2-0 in Führung gegangen sind? Also manchmal gibt es ja auch den Impuls zu sagen, wir sollten nicht zu früh Tore schießen. Jetzt haben wir ja nach 4 Minuten schon 2-0 geführt. War das ein Problem?
Das würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, dass man sehr gut ins Spiel gekommen ist und Paderborn gar nicht auf dem Platz stand und dann mit der ersten Chance das 2-1 macht und dass sie natürlich reinboxt. Und dann ist der Spielverlauf halt auch relativ unglücklich. Also das 2-2, bis dahin war es auf jeden Fall ein verdientes Ergebnis auch aus Paderborner Sicht. Aber das 3-2 und das 4-2, das fällt ja quasi beides mit der Halbzeit. Und ich glaube, das ist im Spielverlauf so auch der Knacks gewesen, dass die vor der Halbzeit halt die entscheidenden beiden Tore machen.
Was meint ihr, woran lag es, Tobias? War das eher der fehlende Zugriff im Mittelfeld? Du hast jetzt schon die Verteidiger angesprochen, Florian Ballas angesprochen. War das wirklich, dass es eher dann an der Verteidigung lag? Kann man es vielleicht auch an einzelnen Spielern festmachen, dass man sagen kann, die hatten einfach einen rabenschwarzen Tag? Oder muss man vielleicht sogar auch sagen, das auf fast die ganze Mannschaft übertragen und sagen, das war heute von allen nichts?
Naja, sagen wir es mal so, also Dimitri Nazarov hat ja auch geliefert und Florian Krüger hat ja auch ein gutes Spiel gemacht und Pascal Testreau hat ja sozusagen auch einen relativ guten, auch Ben Insulinski mit seinen zwei Vorlagen. Also ich glaube, das Ding war halt einfach, also die Tore, die ich mir jetzt nochmal angucken konnte, da gingen ja fast immer individuelle Fehler voraus und auch gerade die Verteidigung war absolut vogelwild. Also gerade auch diese so Spielen unter Pressing, das Pressing-Opfer, also das haben sie einfach wahnsinnig gut gemacht. Also das muss man ja vielleicht einfach auch mal anerkennen. Also ich meine, Paderborn war heute einfach diese Klasse besser. Und natürlich kann man sagen, Florian Ballas, da hat ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht. Sören Gonter, der immerhin zwei Kämpfe gewonnen hat, aber auch Steve Breitkreuz am stabilsten waren in dieser Verteidigung immer noch Gedon Bousman. Und aber auch der fehlende Zugriff im Mittelfeld in Form von Clemens Fandrich oder Philipp Riese. Ich guck mal ganz kurz, was der auch für Werte hat. Also ist ja so, der hat ja halt auch nur zwei Kämpfe gewonnen, hat aber auch 8 Ballverluste gehabt. Also das ist alles jetzt nicht so berauschend gewesen. Man hat einfach deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und ich glaube auch, das könnte mindestens ein verbales Nachspiel noch haben. weil es auch irgendwie so wirkte, man hat es so aufgegeben. Also man hatte wirklich, ich habe auch den Florian Ballas beobachtet, der trottete dann einfach nur noch über das Feld, hatte ganz komische Laufwege gehabt. Also das fand ich alles ein bisschen merkwürdig.
Ich würde auch noch einen anderen Spieler nennen, also Martin Mennel, der einfach sich ein Tor selber reinlegt. Also das ist natürlich auch mega unglücklich, aber der stand heute halt auch überhaupt nicht auf dem Platz. Und ich glaube, dass das Dreieck das Dreieck der Katastrophe war heute, oder das Katastrophendreieck war heute wirklich Ballas, Gonter und Mennel. Also so ein schlechtes Spiel haben die, glaube ich, alle noch nicht gemacht in ihrer Profilaufzeit. Und ich muss auch bei der Innenverteidigung ehrlich sagen, die kam mir manchmal vor wie in der C-Jugend oder so. Also so, was man vielleicht, so ein Verhalten sieht man vielleicht sonst im Jugendfußball noch, aber halt nicht im Profifußball. Das ist schon vogelwild gewesen. Und wie hast du schon gut zusammengefasst. Also ich glaube, die Reihe oder die Linie Krüger, Nazarov, Zulinski richtig, richtig stark und halt die Abwehr hinten. Ja, schlecht. Und auch Rizzuto, als der noch reinkam, das war auch richtig, richtig schlecht, was er abgeliefert hat.
Aber was mich dann ja auch wundert, ist, wenn ich jetzt von euch höre, Klassenunterschied und sehr starkes Paderborn, wir haben trotzdem zu Hause gespielt und auch nur gegen Paderborn. Also die waren vor dem Spiel 2 Punkte vor uns, 1-2 Plätze vor uns, spielen auch eine eher durchwachsene Saison als Absteiger mit sehr guten Spielen, aber dann auch wieder schlechten Spielen. Heute dann im Zweifel auch ein herausragendes Spiel gemacht. Aber trotzdem finde ich es ärgerlich, dann so abgeschossen zu werden, eben auch gerade von einer Nicht-Top-Mannschaft. Ja? Wir sprechen nicht von einem Aufstiegskandidaten, wir sprechen nicht von jemandem, der diese Saison irgendwie durchmarschiert ist und vor dem jeder gezittert hat, sondern wir sprechen vom SC Paderborn, der hier nach Aue kommt mit irgendwie 2 Punkte mehr bei uns. Und 8 Gegentore ist dann halt schon heavy. Aber positiv ausgedrückt, oder was ich dann jetzt mal herausziehe, ist dann wieder die Offensive funktioniert, wie sie auch in der ganzen Saison super funktioniert hat. Und wir vielleicht, und ich bin ja auch immer der Glas-Halb-Voll-Typ, vielleicht unsere Erkenntnisse für die nächste Saison herausziehen müssen, dass wir eben im Zweifel hinten drin tatsächlich unsere Probleme haben. Und wenn man jetzt auf die Spieler guckt, die um eine Vertragsverlängerung spielen, also von der Aufstellung her ist es jetzt bei mir Breitkreuz, Gonter, der mir jetzt hier auffällt, Rizzuto, der eher nur eingewechselt wurde und jetzt auch in den letzten Monaten ja nicht viel gespielt hat. Das war dann heute scheinbar ja kein Bewerbungsschreiben für die Vertragsverlängerung, oder?
Ja, was ich hier gerade sehe, ich gucke mir gerade die Spielzonen an und da ist es so, dass die allermeisten Angriffe von Paderborn tatsächlich über Breitkreuzseite gelaufen sind. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Martin, aber ich glaube, das meiste ist tatsächlich über die Linksverteidigerseite gekommen.
Also ich würde nochmal Thomas insofern widersprechen, dass Paderborn heute halt mal den Steffen Baumgart-Fußball hat gespielt, den man aus der Vergangenheit kennt. Und ich weiß natürlich nicht, warum die in der Saison so wechselhaft waren. Also dafür habe ich die nicht genug verfolgt. Aber sozusagen, es hat halt sehr stark erinnert an den Schuh, den die in der dritten Liga damals gespielt haben, als sie aufgestiegen sind, und dann in der zweiten Liga, als sie in der Bundesliga aufgestiegen sind. Und ich glaube einfach, dass bei denen dieser Hebel irgendwie jetzt gelöst wurde, dass es halt in dem Sinne keinen großen Druck mehr gibt und die dadurch einfach mal frei aufgespielt haben. Und also dann ist es doch auch einfach schwierig, gegen so eine Walze halt gegenzuhalten. Und ja, also ich habe es einfach gesehen, es wurde an vielen Stellen einfach komplett überwalzt, wie in der dritten Liga oder so. Also es ist, ja, also
Wismut Aue, du in Wismut Aue fängst. Wir können ja nicht mit einer positiven Tordifferenz am Ende die Tabelle abschließen. Jetzt durch die 5 Gegentore mehr, die wir hier bekommen haben, sind wir jetzt bei -7 angelangt. Und das ist ja dann doch eher das typische Wismut Aue Tordifferenzkonto am Ende einer Saison. Und ich erinnere mich dann ja auch dann immer so an die letzten Saisons, wo man dann eher auch, wenn man schon frühzeitig den Klassenerhalt geschafft hat, eher die Spiele dann sehr, sehr locker angeht. Das war jetzt in dieser Saison ja auch dann mal wieder so ein Thema in den letzten Wochen. Jetzt hat man sich gegen Braunschweig und dann auch gegen Karlsruhe dann ja auch wieder gefasst und auch gute Spiele mal wieder gezeigt. Aber heute war dann tatsächlich wohl nicht mehr drin.
Aber zu deiner Frage noch, Tobias, 50% kam über links, also 51%. Das stimmt, also das fiel über die Breitkreuzseite bei Paderborn.
Aber was denn das? Ja? Ich sehe es aber positiv. Niklas Jeck hat heute sein Profidebüt gefeiert. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Er ist jetzt Profispieler. Darf sich Profifußballspieler nennen. Es gibt auch Leute, die auf ihn getippt haben, dass er mehr als 5 Einsätze dieses Jahr hatte, aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir in
Ist das noch
unserer
möglich?
Saisonabschlussfolie, in unserer Saisonabschlussfolie-Folge besprechen. Nee, das ist doch jetzt ohne Relegation dann auch nicht mehr
Ja, vielleicht hat er irgendwelche Testspiele gemacht, Thomas.
möglich. Das zählt nicht mit rein.
Ja, schade.
Ja, also ich glaube, kurz vor Schluss, oder? Tobias wurde eingesetzt, also jetzt auch nicht wirklich, dass er mal sich nennenswert hätte zeigen können. Ich
Genau,
glaube, die
in der
letzten 5 Minuten.
89. Minute.
Hat er noch ein Gegentor gekriegt?
Nein,
Oder so bei.
als er reinkam, war die Abwehr
Ja.
sicher.
0 zu. Genau. Also er geht raus aus dem Spiel mit 0 zu 0 sozusagen. Sehr gut. Der ist doch ein kleiner Lichtblick, so eine Nachwuchshoffnung auch mal wieder hier an die ersten 11 heranzuführen. Wunderbar. War es denn die höchste Heimniederlage von Aue? Hat das jemand im Auge?
Ja, es war die höchste Heimniederlage zusammen mit einem
Ach, das
0 zu
meine ich eben.
5 gegen Eintracht Frankfurt. Das war, glaube ich, 2004, 2005. Da war es auch ein.
Und
Ja.
auch zu Wismut-Zeiten, Oberliga-Zeiten, hat das jemand im Blick?
Das können wir ja nicht ganz verifizieren, weil wir nicht wissen, ob die Statistiken bei Transfermarkt vollständig sind. Aber
Aber
wir gehen mal davon aus, dass sie zumindest die Ligaspiele der Oberliga relativ gut abgebildet haben.
okay, und da ist kein Spiel, wo man so hoch verloren hat drin.
Nee, zumindest kein Heimspiel. Es gab mal 0 zu 6 auswärts oder so. Ja.
Ja. Ach, das ist ja dann wirklich sporthistorisch. Ich konnte es ja nicht glauben, als ihr das am Anfang sagtet. Wirklich sporthistorisch die höchste Heimniederlage von Wismut Aue, Erzgebirge Aue.
Oh, wir eigentlich können heute Spieler froh sein, dass das keine Zuschauer im Stadion waren. Aber
Das weiß ich ja gar, das weiß
meinst
ich
du
ja gar
echt,
nicht. Ja.
dass das so schlimm wäre? Also.
Also ich spüre es ja jetzt bei uns, ja, selbst bei uns, die ja dann auch schon immer echt mitfiebern. Ich glaube, für alle, und da kann man vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft in Schutz nehmen, auch für uns Fans ist ja doch dann auch etwas die Luft raus, zum Glück, muss man ja auch sagen. Und wir gucken die Spiele, wir konsumieren die Spiele ganz anders, wie wenn wir im Stadion wären oder vorm Fernseher sitzen würden und es wirklich ja noch gegen den Abstieg ginge. Ich glaube auch, das wäre schon eine. Ich bin mir relativ sicher, im Stadion hätten sie weiterhin gefeiert, gerade so die letzten Minuten und im Zweifel fast sogar wahrscheinlich jedes Paderborn-Tor gefeiert. Was die Mannschaft vielleicht jetzt nicht so gut gefunden hätte, aber ich glaube, es gibt dann so eine Stimmung, die sich dann so dreht irgendwann und dann ist es so eine Scheiß drauf Mentalität. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Du glaubst also nicht, dass da ein paar Nudeltöpfe aufs Spielfeld geflogen wären?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die fliegen jetzt in der Kabine von Helge und Co. dann irgendwie. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es ihnen echt an die Nieren ging und dass er das schon ernst nimmt, was ja auch richtig ist. Es geht ja auch um viel Geld und auch um Publicity und auch um ein Statement und ja, einfach von der Mannschaft das Statement auszugeben. Wir sind dafür verantwortlich, die höchste Heimniederlage in der ganzen 75-jährigen Vereinsgeschichte verantwortlich zu sein. Das glaube ich schon und hoffe ich auch schon, dass das intern schon so offen angesprochen wird.
Wobei ich ehrlicherweise glaube, dass das mit Zuschauern ein bisschen anders gelaufen wäre. Also, ich weiß nicht, ob sich nicht die Abwehr dann hätte gefangen, weil, also einfach dadurch, dass es auch eine Reaktion gibt, konzentriert sich doch vielleicht einfach nochmal ein Spieler anders. Also, wenn man sich jetzt nur mal Ballas und Gonter angeguckt hat, wie verloren die teilweise standen oder wirkten, also weiß ich nicht, ob das wirklich so passiert wäre mit Zuschauern. Da hab ich große Zweifel dran. Einfach weil heute wahrscheinlich auch ein schönes Familienfest gewesen wäre. Also man hätte ja bestimmt eine Muttertagsrede gehabt von unserem Präsidenten und
Mein.
vielleicht hätte es auch freien Eintritt für alle Mütter gegeben, wer weiß schon. Also ich meine, ich glaube, es wäre heute bestimmt 12.000, 13.000 Zuschauer auch da gewesen. Also der Schacht hätte heute noch mal einen schönen Saisonabschluss gemacht, ja.
Aber hallo, genau, das glaube ich auch dann so. Scheiß Corona, Mann. Der ist schuld, Corona ist schuld für die höchste Heimniederlage. Jetzt haben wir es. Okay, gut, da, ja, ich glaube. Wir werden lang dann an diesen Tag, an dieses Spiel wieder zurückdenken. Vielleicht auch mit einer Aussage, das Spiel war scheiße, aber nicht so scheiße wie dieses 3 zu 8 gegen Paderborn. Hoffen wir mal, dass wir in den nächsten Jahren nicht irgendwie nochmal das Wort höchste Heimniederlage irgendwie im Wort nehmen müssen. Und dadurch, dass die Saison ja positiv abgeschlossen wird, kann man das auch abhaken. Ich glaube, schnell abhaken können wir auch nochmal die Spielrückschau auf das Spiel vorher. Denn da gab es das Nachholspiel gegen den KSC. Der KSC, der ja doch noch gut grundsätzlich mit dabei war, auch mit einem Auge nach der Corona-Geschichte auch noch Richtung Aufstieg geschielt hat. Das haben sie jetzt nicht geschafft, weil sie jetzt, glaube ich, mittlerweile seit 7 oder 8 Spielen ohne Sieg sind und auch gegen uns zu Hause nicht gewinnen konnten. Kann mich nur erinnern an unsere letzte Folge, wo wir Peter vom KSC hier mit hatten und wir uns einig waren, dass bei den vergangenen Spielen ja immer viele Tore gefallen sind und wir davon ausgehen können, dass auch dieses Spiel ein sehr gutes Spiel wird und auch viele Tore fallen würden. Da haben wir ja mal komplett daneben gelegen,
Das
ne?
Spiel hatten wir
Das
dann
Spiel
heute.
ging dann, genau, das Spiel ging dann 0:0 aus und das hatte ich mir auch angeschaut. Weiß nicht, wie es euch in Erinnerung blieb. Ich glaube, am 1.5. war das ja das Spiel. Ich fand es gut trotzdem. Also wir haben da einen guten Auftritt hingelegt. Für mich bester Mann, überragender Mann, Philipp Klewin bei uns im Tor. Also überragender Ersatz für Martin Mell, der wegen seiner Verletzung draußen bleiben musste. Sehr schöne Parade, kann ich mich erinnern, der ersten Halbzeit, wo er sich echt lang macht und so ein Ding aus dem langen Winkel rausholt. Den hätte im Zweifel vielleicht auch Martin Mell mit seiner Größe vielleicht nicht erreicht. Hat mir gut gefallen. Und das jetzt nach einem Jahr, wo er nur auf der Bank saß und sich immer nur warm machen durfte. Vorm Spiel. Also, das hat mir echt gut gefallen, tut ihm sicherlich auch gut. Jetzt im Nachhinein hätte man natürlich auch sagen können, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht gewesen, Martin Mendl noch ein bisschen Erholungszeit zu geben und ihn vielleicht jetzt, Philipp Klewin jetzt in den letzten Spielen noch spielen zu lassen. Aber das ist ja eine andere Sicht. Aber mir hat es gut gefallen, das KSC-Spiel. Ist euch noch irgendwas in Erinnerung geblieben?
Es war ein Spiel der Torhüter, würde ich sagen, weil Marius Gersbeck hat natürlich auch, glaube ich, in der 89. Minute diesen herrlichen Freistoß von nochmal ausgeholt von
Riese.
Philipp Riese. Also der hat
Philipp
auch
Riese,
ein
ja.
richtig, richtig super, super starkes Spiel gemacht. Mir ist die Verletzung von Ongnajatsch in schmerzhafter Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sowas sieht und da zuckt man so vom Fernseher, zuckt man so vom Fernseher zusammen und empfindet dann Empathie für denjenigen, der sich auch das hat. Das hat er schon in der Live-Aufnahme gesehen, dass das schmerzhaft war. Und grundlegend muss ich sagen, war wirklich ein gutes Spiel. Also Guitton Buisman, der hat mir da echt sehr, sehr gut gefallen. Der hat echt sehr, 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 sehr solide verteidigt. Auch Florian Ballas hat seinen Job auch total gut gemacht. Philipp Klewin natürlich 1A. Oder auch Louis Samson, den ich ja die letzten paar Folgen immer sehr, sehr kritisiert habe, hat auch ein richtig, richtig super solides Spiel gemacht. Also insgesamt muss ich sagen, ein 0:0 der besseren Art.
Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Und das ist ja auch bezeichnend, wenn beim 0:0 die Torhüter die beiden besten Spieler sind, die beiden notenbesten Spieler, dann spricht das ja auch dafür, dass es einige gute Chancen gab. Und ich meine, wir lagen mit unserer Prognose ziemlich falsch, aber ja, es hätte sich auch anders entwickeln können, ne? So. Wie sich es
Das
entwickeln
stimmt.
kann, kann man dann heute sehen.
Aber dann nochmal so zurückblickend, warum ist die Mannschaft dann so wellenhaft? Also warum hat sie solche echt schlechten Spiele gegen St. Pauli, gegen Nürnberg, gegen Paderborn und dann haut sie mal wieder so Spiele raus gegen Braunschweig? Gut, da kann man es vielleicht noch ein bisschen am Gegner festmachen, die einfach auch total verunsichert sind aktuell, unten drin stecken. Aber auch solche Spiele gegen KSC auswärts dann so zu ziehen oder jetzt andere Spiele, wo sie dann echt auch gut gespielt haben. Warum ist so eine Mannschaft dann echt so in den Leistungen so wellenartig?
Ich glaube, es liegt auf der einen Seite damit zusammen, dass Aue immer im Leistungsmaximum spielen muss und dass du das nicht immer kannst. Und also ich sehe dann auch so ein bisschen, was ja eigentlich auch absurd ist, dass Schusters Taktik halt nicht so ist, dass wir erstmal hinten sicher stehen, wie wir es halt jahrelang hatten, dass man erstmal aus der Defensive kommt, sondern dass oft auch die Abwehr mehr oder weniger die Schwachstelle auch ist, die bei den Innenverteidiger. Und ja, also ich glaube, dass wir bei allen sehr, sehr guten Spielen halt Spieler hatten, die an der Leistungsgrenze gespielt haben. Und wenn sie dann mal weiter unter dem Leistungspotenzial spielen, dann läuft das halt so wie gegen St. Pauli oder so.
Tobias, siehst du genauso?
Ist vielleicht ja erstens das und zweitens vielleicht auch irgendwo so eine Motivationsfrage. Also so ein bisschen, weil bei in Aue musst du dich halt in jeden Ball reinhauen oder musst du auch Wege gehen, die wehtun. Wenn du halt nicht motiviert bist, dann gehst du auch diese Wege nicht. Und dann passiert halt auch genau das, dass zum Beispiel heute auch dann Sven Michel da so zwei, drei Spiele einfach mal austanzen kann. Na, oder so ein bisschen. Und dadurch ist es vielleicht auch so der Punkt. Also, ich weiß ja nicht, wie gerade dort die Teamchemie natürlich ist. Oder man weiß natürlich auch gar nicht, was gerade auch innerhalb dieser Mannschaft hier eigentlich los ist. Aber es wirkt jetzt nicht so, als wären dort alle aktuell mit 100% noch dabei.
Und weiß ich nicht, ich sehe es auch an einzelnen Spielern, also bei Gonta und bei Ballas zum Beispiel sind ja auch also die sind ja fast exemplarisch für das Auer-Spiel in der Wellen der Leistungen. Also haben halt Spiele, da sind sie überragend und haben halt Spiele wie heute, wo sie nicht auf dem Platz sind. Und das, ich meine, das haben wir jetzt diese Saison halt permanent kritisiert. Also, dass gerade so die zentrale Verteidigung, also nicht nur die beiden Innenverteidiger, auch die Defensiven halt sehr stark schwanken. Und das ist dann auch in der zweiten Liga einfach ein Problem, wenn man auf den zentralen Positionen, die für den Erfolg wichtig sind, halt wechselhafte Spieler hat, weil unsere Offensive ist ja in der Regel schon noch mal ein bisschen besser mit den Leistungen, zumindest im Durchschnitt. Und dann ist vielleicht einfach auch die Qualität der Spieler nicht hoch genug. Also ist natürlich auch schwierig, ja. Also wen kriegt man Besseres und wen kann man überhaupt im Sommer holen? Aber also ich finde nicht, dass die Qualität der Verteidigung ausreicht für diese Liga.
Lasst uns doch gleich mal auf die Neuzugänge, die aktuell durch die Presse schwirren, mal schauen. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, wir haben einige Spieler, die um eine Vertragsverlängerung spielen, auch gerade mit Gonta und Breitkreuz 2, die ja schon sehr zum Stamm gehören und ja, offen ist, ob sie im nächsten Jahr immer noch zu dem Auer Stamm gehören. Gerade in der Verteidigung sind jetzt zwei Namen herumgeschwirrt in der letzten Woche, einmal mit Anthony Barilla vom 1. FC Saarbrücken, dritte Liga. Der, glaube ich, dort Rechtsverteidiger spielt. Tobias, das kannst du sicherlich gleich aufklären. Und mit Michael Lerscher, jemanden aus Österreich, der auch mit Aue in Verbindung gebracht wird. Tobias, hast du dir die zwei Spieler mal angeschaut? Wäre das was für Aue? Wäre das eine Verstärkung für uns?
Anthony Barilla definitiv. Also ist es sicherlich keiner, also ist es einer, der in der dritten Liga jetzt einfach sehr, sehr, sehr gut performt hat. Kommt ursprünglich aus der RB-Jugend, was natürlich immer für eine hohe Ausbildung, also für einen hohen Ausbildungsstandard spricht, ist dann dort zum FSV Zwickau gegangen und dann im Jahre, am 1.7.2019 zum Saarbrücken. Ist ein Spieler, der ausgesprochen polyvalent ist, aber primär auf der rechten Verteidiger- und rechtes Mittelfeldposition zu Hause, kann aber auch Innenverteidiger und sogar linkes Mittelfeld spielen. Und ist ein Spieler, der relativ schnell ist, wie es halt für einen Außenbahnspieler auch noch der Fall sein muss, hat eine gute Sprungkraft, eine gute Ausdauer und ist auch körperlich robust, verfügt über ein ja eher solides Zweikampfspiel. Abschlüsse sind halt gar nicht seins. Kurzpässe und Flanken, okay, also Kurzpässe eher auch nicht, aber es ist, glaube ich, jemand, der mit einer gewissen Akklimatisierungszeit, glaube ich, einfach auch Aue auch gut verteidigen kann, gerade auch auf der Rechtsverteidigerposition. Und André Barilla, der hat übrigens auch mal in Aue gespielt, um
Sein
die.
Vater, oder?
Genau, das ist der, das ist das, das, genau, das ist der Vater sozusagen, der hat um die Wendezeit, glaube ich, in Aue gespielt. Und ich glaube schon einer, der hat, wenn man das so ein bisschen so zwischen den Zeilen liest, Aue ist definitiv eine Option und der scheint hier einfach auch in dieser Region verwurzelt zu sein. Na, und er hat gesagt, er wird definitiv aufsteigen, wenn ich mit Saarbrücken, das ist er jetzt nun durch, aber er wird definitiv in die zweite Liga wechseln und Aue ist da definitiv eine Option und über ihn würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, weil das, glaube ich, ein guter Spieler ist, hat jetzt auch in der Saison in 31 Spielen ein Tor und vier Vorlagen gemacht. Also Supermann, so für Aue
Wie
Verhältnisse.
alt ist der Tobias? Wie viel Erfahrung hat er in der dritten Liga?
Also er hat sozusagen hat 23, ist 23 Jahre jung, ist 1,80 Meter groß. Und ich schaue mal ganz kurz, und ist
85 Spiele.
für 85 Spiele genau. Also es ist so, der hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Also ist jetzt also kein absolutes Greenhorn. Na? Und Michael Lercher ist ein Österreicher, der aktuell beim SV Ried unter Vertrag steht in der österreichischen Bundesliga, die aber im internationalen Vergleich eher auch als drittklassig anzusehen ist und war eigentlich fast nur in Österreich unterwegs, außer in der Werder Bremen Jugend. Ist ein Spieler, der eher auf der linken Verteidigerposition zu Hause ist, der ja auch relativ flink ist, der eine relativ gute Balance hat, der aber doch Schwächen im Also doch Schwächen im Passspiel hat und auch gerade in den langen Bällen hat. Und der ja ganz okay so im Zweikampf, aber auch nicht sonderlich kräftig ist und auch keinen allzu guten Abschluss hat und auch bisweilen halt auch Probleme im Stellungsspiel und auch in der Übersicht. Also was ich mir vorstellen kann, der ist ja bei Soccer Nation Group sozusagen unter Beratervertrag und die haben ja auch einige Spieler zum Beispiel unter Vertrag. Jetzt fällt mir jetzt vor lauter Strecke der Name halt auch nicht mehr ein, aber definitiv glaube ich, dass er da angeboten ist. Ist aber, ohne dass ich den jetzt nie erkenne, so rein von den Werten und das, was ich bisher gesehen habe, ist es eher ein solider Zweitliga-Verteidiger, der tatsächlich eher für die Defensive gedacht ist und dort auch solide Spiele machen kann, aber es ist definitiv jetzt kein überragender Spieler, wo man jetzt sagen kann, ist es eine große, also das bedeutet jetzt, der für uns jetzt einen großen Qualitätssprung bedeuten könnte. Na, also kann man machen, ist aber ist eher jemand für die Breite.
Er ist bei der gleichen Beraterfirma wie Tom Baumgart, Nicolas
Genau.
Jäck und Sascha Härtel.
Genau. Also von daher, ich könnte mir halt gut vorstellen, vielen Dank Martin, du hast ein besseres Namensgedächtnis als ich, dass er da möglicherweise auch angeboten wurde. Das hat insgesamt viel Erfahrung an der ersten österreichischen Bundesliga mit 63 Spielen und der zweiten österreichischen Bundesliga mit 56 Spielen und hat insgesamt halt jeweils ein Tor, eine Vorlage, beziehungsweise drei Vorlagen gemacht. Also ja, kann man machen, sag ich jetzt mal. Ist eher einer für die Breite und nicht so für die Spitze.
Wahrscheinlich ist es jetzt nicht die Zeit, Spieler zu holen, wo man sagt, das kann man mal machen. Das kommen wir dann gleich auch nochmal auf die Kaderplanung zu sprechen, die Helge Leonard zuvor hat. Aber so vom Gefühl ist es ja, glaube ich, eher eine Transferperiode, wo man die Aussage treffen sollte, jeder Schuss muss sitzen. Bei Enetim Barella kann ich mir auch gut vorstellen, habe es mir auch mal ein bisschen ja, die Daten angeguckt, auch so von dem ganzen Gesamtpaket, könnte ich mir echt gut vorstellen, auch da wieder einen jungen Mann nach Aue zu holen, dem man auch eine Perspektive zeigen kann, Zweitliga zu spielen, sich anzubieten, vielleicht auch dann wieder für den nächsten Karriereschritt. Das finde ich echt gut. Wäre ja aber von seinen Daten her ja dann eher jemand, der ja im Zweifel Steve Breitkreuz von der rechten Verteidigerposition verdrängen könnte. Was mir halt, und das hat man jetzt heute wieder bei Paderborn gesehen, absolut noch fehlt, ist halt doch noch ein Innenverteidiger. Also das ist, glaube ich, dafür war es vielleicht auch wichtig, heute dieses Spiel mal wieder zu haben, um den Verantwortlichen zu zeigen. Also mit Ballas und Gonter, die gute Zweitliga-Innenverteidiger sind, ist es aber vielleicht auch eben nicht möglich, da über die ganze Saison da ein gutes defensives Verhalten an den Tag legen zu können. Ich sehe aktuell keinen Wettbewerb intern um die Position der Innenverteidiger. Die spielen immer zu zweit. Die man dann mal hingezogen hatte, weil jemand verletzt war oder gelb gesperrt war, sei es ein Luis Samson oder ein Breitkreuz in die Mitte gezogen oder ein Knjatic nach hinten gezogen. War alles nix. Niklas Jäck hat man kein Vertrauen geschenkt, um den mal irgendwie reinzuhauen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, also selbst wenn mit Sören Gonter verlängert wird, braucht man mal irgendwie einen dritten Innenverteidiger, der dann mal ein bisschen Dampf im Training wenigstens macht und dann doch mal so einen kleinen Wettbewerbskampf für die Innenverteidigerplätze ausruft. Das fehlt mir auf jeden Fall. Also da hoffe ich, dass da
Fabian
nochmal was kommt.
Kallich kommt ja zurück und Malcolm Kaku-Tallua kommt ja auch zurück. Und ich denke, die haben ja auch Zweitliga-Format. Man muss natürlich gucken, beide kommen aus schweren Verletzungen zurück. Und war ja schon so, ich könnte mir vorstellen, dass Steve Breitkreuz ja von seinem Wesen auch eher so ein Innenverteidiger ist. Auch
Halt,
halt,
halt, bei Kallich läuft der Vertrag aus. Also nur Kaku-Tallua hat überhaupt Vertrag für nächstes Jahr.
dass
Also
man da
ist,
einfach.
und bei beiden muss man ja wirklich mal sagen, es ist nicht sicher, ob die überhaupt noch Fußball spielen. Also, ich meine, wer so eine Verletzungsgeschichte hat, ne, ist jetzt nicht gerade zu erwarten, dass die wieder die Riesenrückkehr schaffen. Ich meine, Breitkreuz hat es auch geschafft, aber es ist aber beiden schon auch so eine langwierige Verletzungsgeschichte, da wäre ich mir nicht sicher.
Vielleicht schafft man es ja, wenn man jetzt einen guten, wettbewerbsfähigen Rechtsverteidiger noch holt mit Barilla, das dann wirklich für Breitkreuz, wenn man mit ihm verlängert, was ich mir eigentlich auch wünsche, dass man ihn doch dann eher auch wieder in die Innenverteidigerposition ziehen könnte und damit einen dritten Innenverteidiger hat, weil das sehe ich so wie Tobias, für mich auch Steve Breitkreuz ein guter Innenverteidiger ist.
Genau, von
Schauen wir
daher,
mal.
dass man einfach guckt und dass man ja vielleicht nur auch bei den Absteigern in dieser Saison einfach mal guckt, ob da noch jemand dabei ist oder einfach auch von einem starken Drittligisten.
Sonst was Neues? Moritz Schröder hatten wir ja schon mal besprochen von Zwickau, da hat man jetzt nichts gehört. Was auch auffällt, ich gucke dann ja immer mal so auf die Mannschaften, also weder Schröter in Zwickau noch Barilla jetzt in Saarbrücken haben jetzt die letzten Spiele mitgespielt. Weiß nicht, ob sie verletzt sind oder ob sie jetzt schon mit dem Vorvertrag ausgestattet beim neuen Verein irgendwie keine Lust haben, da mehr aufzulaufen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat man jetzt nichts spielerisch von den beiden in den letzten Wochen gesehen. Und auch sonst nichts anderes gehört.
Genau, aber wie gesagt, aber ich denke schon, gerade wenn man anguckt, wie die Liga jetzt nächste Saison sein wird, ich meine, der HSV bleibt drinne, Dresden kommt hoch, Rostock kommt hoch, diese gut, die muss man gucken, ob die überhaupt Zweitliga tauglich sind. Schalke kommt runter, Köln kommt runter, Bremen könnte runterkommen, Hertha könnte runterkommen. Also, das wird eine ganz, ganz knallharte Saison werden. Und wenn du da, also da musst du erstmal drei Mannschaften finden, die schwächer sind. Da gehe ich jetzt mal so ganz
Wieso glaubst du,
geschweigt.
dass der HSV nicht aufsteigt? Also, ich meine, rechnerisch ist da noch was drin.
Ja, aber es ist so, also ich würde jetzt mal die Prognose aufstellen, dass es, also wenn überhaupt, ist ja glaube ich ohnehin bloß noch die Relegation drin. Und dort ist auch gerade so, glaube ich, die Stimmung ja auch nicht so die allerbeste.
Naja, also sie müssten halt
Kurzzeitig-Verträge.
alle Endspiele gewinnen, müssen halt alle drei Spiele auf jeden Fall erstmal noch gewinnen, ne? Dann, sonst brauchen sie gar nicht
Ja,
anfangen zu rechnen.
es ist auch gar nicht mal, also die spielen jetzt ja am Montag und haben 52 Punkte, können, wenn sie gewinnen, Heimspiel, glaube ich, gegen Nürnberg, haben sie 55 Punkte und haben dann, Holstein Kiel lasse ich mal weg, weil die noch zwei Nachspielspiele haben dann 3 Punkte auf Greuther Fürth. So, und ob Kiel halt die Nachholspiele gewinnt, ist dann halt noch offen. Die ziehen aktuell alles relativ gut durch, mal gucken. Aber klar, spielen die noch im Aufstieg mit. Die aktuelle Verfassung der Mannschaft und das Drumherum spiegelt jetzt natürlich nicht den absoluten Abstiegswillen wider. Aber mich würde es freuen, wenn der HSV noch ein Jahr weiter in der zweiten Liga spielt. Ich glaube, euch geht es genauso.
Naja, nicht am Ende, dass am Ende noch Fortuna Düsseldorf aufsteigt, das wäre schlimm.
Die sind auch noch mit gut dabei, aber gestern auch nur unentschieden gespielt. Okay,
Also
dann,
ich gebe mal, geb mal die Prognose ab. Kiel hat gerade einen guten Lauf und ich glaube, Kiel wird auch in die Relegation gehen. Und ich glaube auch, dass am Ende halt auch Osnabrück rund untergehen wird und Braunschweig sozusagen in die Relegation geht wird. Und dass sie Sandhausen einmal mehr wieder rettet.
heute noch unglücklich verloren in Heidenheim. Aber das war ja auch so meine These, Sandhausen rettet sich noch irgendwie. Zum Glück haben wir damit nichts mehr zu tun. Okay, dann kommen wir doch mal zu unserem nächsten Thema, denn Helge der Woche. Es gab in den letzten 2 Wochen relativ wenige Aussagen von Seiten unseres Vereinspräsidenten, aber was es gab, war ein längeres Interview im MDR. Und Tobias, Martin, ihr habt es euch bestimmt angeguckt. Martin, ist dir da was hängen geblieben? Kann man das zum Helge der Woche machen?
Also ich würde etwas anderes vorschlagen, und zwar hat Helge Leon am gleichen Tag getwittert, Moskau war Best Friends und dann noch irgendwas auf Russisch, was ich nicht lesen kann, und ein schönes Foto gepostet mit Robin Lenk und, nee, ist gar nicht Robin Lenk, das ist Obad, Entschuldigung, ist der, wie heißt der Obatschki, ne? Der
Ja,
Torwarttrainer.
Torwarttrainer, ja.
Und das ist auf jeden Fall Tedesco, noch auf dem Foto zu sehen, wie sie beim Essen sind. Und wir hatten, glaube ich, mal recherchiert, dass das von einer Reise 2019 oder so gewesen sein muss, also ein Archivfoto. Und das ist eigentlich der schönere Helge der Woche, finde ich. Aber, naja, was in dem Interview vom MDR halt aufgefallen ist, dass er natürlich erstmal dass sehr viel ums Wirtschaftliche geht und dass man jetzt halt viel Geld ranholen muss im Sommer, aber auch so, dass er mit der aktuellen sportlichen Situation nicht besonders zufrieden zu sein scheint. Und das finde ich schon bemerkenswert, wenn man dann auch mal auf die Zwischentöne hört in diesem Interview.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also so diese 3 Aufgaben, Herausforderungen, die er so genannt hat. Wichtig ist es für den Verein jetzt, Geld zu beschaffen, dann den Kader reduzieren und im Zweifel auch den Trainerstab reduzieren. Also es sind ja schon echt ja, einschneidende Dinge, die er hier anspricht und im Zweifel auch etwas droht damit, um vielleicht nochmal jetzt die letzten Prozent für die letzten Spiele rauszukitzeln. Und Was ich schon finde, was man nicht zwischen den Zeilen rauslesen müsste, weil es relativ klar gesagt wurde, war eine Antwort auf die Frage des Moderators, wie bewerten Sie denn die Arbeit von Dirk Schuster in diesem Jahr, wo ich glaube, der Moderator hätte sich jetzt eine kleine Lobeshymne auf Dirk Schuster erwartet, weil er einfach dafür mit seinem Trainerteam gesorgt hat, dass Aue in den letzten Spielen jetzt keine Abstiegssorgen mehr hatte. Hat Heige relativ unterkühlt und nüchtern nur gesagt, ja, der Trainer und das Trainerteam und auch gerade Dirk Schuster haben einfach den Job gemacht, für den sie bezahlt werden. Und ja, lobende Worte gab es da eher nicht, sondern eher, wie gesagt, relativ trocken die Aussage getroffen. Ja gut, dafür wird er auch bezahlt und glaube ich wenig ja, Worte benutzt, um ihn irgendwie da herauszuheben. Das fand ich schon, schon krass, da jetzt auch so am Ende, das, und es war ja jetzt auch noch vor dem Paderborn-Spiel, das wirklich so nüchtern einzuschätzen, dass man die Leistung aktuell so bewertet, wie, ja, das habe ich auch von ihm erwartet.
Hat sich eher so wie eine 3 angehört, so immer in der Zeugnissprache.
Ja, 3 ist befriedigend, 4 ist ausreichend, aber wahrscheinlich durch die Platzierung jetzt her. Glaube ich auch. Ne? Also mehr als eine 3 würde, glaube ich, Helge Leonard der Saison oder auch dem Team aktuell nicht geben. Ja, verschiebt sich natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, glaube ich, auch bei ihm.
Aber es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Also ich meine, wenn man nicht mal nach den ganzen Jahren zweite Liga den Anspruch hätte, dass es auch mal ein bisschen mehr drin sein muss. Und also ich weiß nicht, Zufriedenheit ist immer, glaube ich, der Beginn von einem Absturz. Also.
Und Helge kann natürlich auch noch mal ganz, ganz deutlichere Worte wählen, dass er jetzt hier so nicht gemacht hat. Würde ich auch sagen, muss man dann so ein bisschen einordnen. Ein Spieler oder Trainer wurde noch mal besonders herausgehoben, dann tatsächlich positiv. Das war nämlich Marc Hensel, der Co-Trainer. Der wurde in dem Interview von Helge Leonard tatsächlich sehr positiv herausgehoben, noch mal aus dem aus der Trainergeschichte. Das in Verbindung dann auch mit dem alten, 2 Jahre alten Foto gepostet mit Tedesco im Sinne die Moskau-Freundschaft, deutsch-russische Freundschaft. Hat ja auch so ein Geschmäckle dann, wie das bei Dirk Schuster und den anderen Trainern ankommt. Nun gut, vielleicht passiert da auch im Hintergrund so ein paar Sachen. Das
Glaubt
heutige
ihr
Spiel gegen Paderborn hat sicherlich nicht dafür beigetragen, dass jetzt Ruhe einkehrt.
denn, dass Tedesco zurückkommen könnte?
Ich bin mir relativ sicher, dass im nächsten Jahr einer der vielen freien Trainerpositionen der ersten Liga übernimmt. Ja.
Das denke ich auch, ja.
Also jetzt Bundesliga.
Ja.
Okay.
Oder hast du einen Auer noch?
Naja, also ich weiß nicht. Also ich finde es halt bemerkenswert, dass man ein Foto mit seinem alten Trainer postet. Also so, es
Ja,
ist doch
ja,
eine
ja.
Aussage. Also so,
Ja.
und so klar, ich glaube, er hätte sich, also ich glaube, Helge Leonhardt hätte sich auch von dieser Kooperation mit Spartak Moskau mehr versprochen. Also da kam ja auch gar nichts bei raus, so. Aber, also ist jetzt auch klar, dass Tedesco nicht nach Aue zurückkommt, aber das wäre natürlich eine Riesennummer. Also, wenn man jetzt gerade mal 5 Minuten träumen könnte. Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Nun ja, auf jeden Fall spannendes Interview. Die es noch nicht gesehen haben, guckt es euch an. Bei YouTube auch gut zu finden. MDR, Helge Leonard Interview. Dauert eine Viertelstunde. Was mir gut gefallen hat, dass Helge auch nochmal betont hat, dass er weiterhin im Hintergrund an der Professionalisierung der Vereinsstruktur arbeitet. Also auch da wieder versucht, Aue als Verein auf den Status quo zu bringen, der wirklich wettbewerbsreif ist. Das ist, glaube ich, auch notwendig. Da hat man mit dem Stadion schon viel getan im Rahmen der Infrastruktur. Da wird man in die Mannschaft investieren müssen, aber halt auch im Hintergrund. Ich glaube, der Moderator hat es auch so interpretiert, wie denken Sie über einen Sportdirektor nach? Das ist ja immer so sehr nah bei Professionalisierung der Vereinsstrukturen. Das hat er bisher noch nicht bestätigt, glaube ich, auch eher abgeblockt. Aber das kann sicherlich auch nochmal etwas sein, wovon Aue profitieren könnte. Und spannend, dass auch das Thema Nachfolgeregelung irgendwie zur Sprache kam. Eher zwar ausgedrückt von Helge im Sinne, es ist noch nicht notwendig, über eine Nachfolgeregelung zu diskutieren, aber zeugt ja auch davon, dass es da mal wenigstens in seinem Kopf so Ideen gibt, wie denn so die Zeit, wenn man jetzt langfristig denkt, in 5, in 10 Jahren, wie denn der Verein geführt wird von anderen Menschen, die jedenfalls nicht Helge Leonard heißen. Ein paar Dinge haben wir da ja auch schon in den letzten Folgen so besprochen. Mal gucken, was sich da tut.
Was mich jetzt generell ein bisschen stört an diesem Interview, ist, dass das eigentlich eine Sache ist. Also so ein Gespräch gehört auf eine Mitgliederversammlung. Also so, dass man davon einfach in der ganzen Saison nichts gehört hat und man irgendwie nur über die Medien erfährt, dass es mit dem Verein ein bisschen eng finanziell aussieht. Das finde ich halt schade, weil es ja auch genug Möglichkeiten gäbe, zumindest eine virtuelle Mitgliederinformationsveranstaltung oder so zu machen. Und das finde ich schon schade, dass man einfach die Mitgliederversammlung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben hat. Ja, auch berechtigte Gründe, aber so einfach den virtuellen Austausch in der Saison halt gar nicht gesucht hat.
Es jährt sich ja jetzt auch, ne? Also in diesem Jahr gab es ja dann gar keine Möglichkeiten, auch mal mit den Vereinsverantwortlichen in Gespräch, in Austausch zu kommen. Andere Vereine machen ja auch so eine virtuelle Sitzung, wo man vorher Fragen einreichen kann und einfach sich mal für die Mitglieder öffnet und sagt, wir stehen euch mal Rede und Antwort bereit. Das gibt's ja jetzt, ja, gab es ja in Corona-Zeiten dann überhaupt nicht.
Es gab halt virtuelle Fanclub-Treffen. Ich glaube auch, das letzte war vor ein paar Wochen, aber ich meine, so, da kriegt man halt auch, also da kriege ich jetzt zum Beispiel auch gar nichts von mit, aber ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe davon.
Ja. Naja, vielleicht wird daran auch in der Zukunft gearbeitet, wenn man an Professionalisierung, wenn man von Professionalisierung spricht. Ja, ein professionelles Verhalten. Ja?
Yes? Darf ich mal meine These in den Raum stellen? Also das ist nur eine These, die ich gerade so hatte. Könnte es denn sein, dass man sich von Schuster am Ende der Saison trennt?
Also ich halte das für möglich. Also ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, wen man halt kriegt und kriegen kann, aber also alles, was halt nicht Bekenntnis ist, ist ja auch eine Aussage, ne?
Das ja, ich glaube, Vertrag hat er noch ein Jahr, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er das Vertrag ausläuft, klar. Also er hätte noch Vertrag. Könnt ihr euch vorstellen, dass Dirk Schuster für andere Vereine interessant ist?
Ich weiß es halt nicht. Also mir würde jetzt im ersten Moment jetzt keiner einfallen.
SC Paderborn.
SC Paderborn, also, naja, weiß ich nicht. Also, ob die nicht, die spielen noch offensiveren Fußball, so. Also, weiß ich nicht, ob das.
Also, wenn auch die von noch Steffen Baumgart zu Dirk Schuster dann auch ein harter Cut.
Ja, ja, aber ich meine, er wird auf jeden Fall in der zweiten Liga einen Job bekommen. Also, dafür ist er halt, dafür ist er einfach ein zu guter Trainer und war ja auch bei verschiedenen Stationen erfolgreich.
Auch in Aue ist er ja für Aue-Verhältnisse erfolgreich. Das muss man ja immer wieder mal auch dazu sagen. Also, auch wenn man sicherlich über die Art und Weise des Spiels meckern kann, aber er arbeitet halt mit dem Spielermaterial, was da ist. Aber so ein bisschen, also dieses Nichtbekenntnis und auch dieses Interview, da habe ich jetzt schon mich eigentlich, das habe ich jetzt schon noch ein bisschen hellhörig werden lassen. Aber ich dann dachte so, eigentlich ist der Helge Leonhardt jemand, der das Herz immer auf der Zunge trägt und auch mal so ein bisschen so zu Enthusiasmus zu neigt. Und das war halt ihm hier so gar nicht. Das war so ein bisschen,
das fand ich jetzt schon merkwürdig. Aber ich meine, wenn er Mark Hensel halt so lobt, dann wäre es ja schon nicht unrealistisch, dass der mal in ein paar Jahren Trefftrainer wird. Also so, er hat die Lizenz halt nicht. Oder wüsste ich jetzt nicht, dass er Fußballlehrer ist, aber mit einer A-Lizenz kommt es halt nicht weiter.
Genau, das war aber auch mein Gedanke.
Das ist, verwunderlich ist das eigentlich doch nicht. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, viele Leute im Verein sind doch einfach mit Dick Schuster auch emotional nicht warm.
Ich könnte mir, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre tatsächlich auch, dass Dirk Schuster bleibt. Und im Zweifel macht man es sogar vielleicht auch, gut, ist vielleicht jetzt nicht fair ihm gegenüber, aber dass man tatsächlich jetzt nächstes Jahr den Vertrag auslaufen lässt und tatsächlich Mark Hensel so weit dahin bringt, dass er in einem fließenden Übergang vom Co-Trainer zum Cheftrainer kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Verhältnis, das hat man ja auch in dem Interview gemerkt, Verhältnis Leonhardt und Hensel passt. Mark Hensel ist eingesessen, kennt die Vereinsstruktur, fühlt sich dort wohl, hat, glaube ich, nicht jetzt den Blick, irgendwie den nächsten Karriereschritt zu machen, im Sinne irgendwo anders hinzugehen, sondern könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er sich da so ein heimliches Ding geschaffen hat, wo er sich sehr wohl fühlen könnte, wo irgendwann mal dieser Punkt, ich bin Cheftrainer in Aue, dann irgendwo das Ende sein könnte. Das fände ich auch tatsächlich so aus einer Fansicht ohne nachhaltigen Gedanken daran eigentlich ganz gut. Ob das natürlich spielerisch und wirtschaftlich so sinnvoll wäre, sei mal dahingestellt.
Ich glaube ja, dass Dirk Schuster irgendwann immer nochmal ein Trainer in Karlsruhe wird. Also einfach der Kindheitshero bei so vielen Leuten.
glaube, er wohnt auch noch da, oder? Also ich glaube, er hat auch noch seinen Wohnsitz da. Also er wird jetzt sicherlich irgendwo im Erzgebirge über die Tage auch eine Wohnung oder ein Haus, was auch immer haben, aber ich glaube, so seine Familie ist eher dann noch in Karlsruhe beheimatet. Jedenfalls Frau. Okay, dann lasst uns da auch weiter professionalisieren und hoffen auf einen professionellen Auftritt unserer Mannschaft in den letzten zwei Spielen. Denn es geht noch um ein Auswärtsspiel in Düsseldorf, für die es ja tatsächlich noch um alles, also um den Aufstieg geht. Und auch für Osnabrück geht es noch um alles, denn die kommen noch fürs letzte Spiel zu uns ins Erzgebirge. Tobias, was kannst du zu den zwei Spielen sagen?
Ja, also Düsseldorf. Wir haben jetzt mit gegen Düsseldorf, das ist ja ein Auswärtsspiel. Wir spielen am Sonntag, den 16.05.2021 um 15:30 Uhr in der Merkur-Spielarena. Das ist diese Arena mit den ganzen bunten Sitzschalen. Und wir haben mit Düsseldorf 20 Mal die Klingen gekreuzt. Und zwar viermal in der Regionalliga, zweimal in der dritten Liga und 13 Mal in der zweiten Bundesliga und einmal im DFB-Pokal und haben eine. Unser Gesamtbilanz ist sozusagen 13 Niederlagen, 3 Unentschieden und 4 Siege. Trainer ist sozusagen Uwe Rösler, eigentlich ein doch sehr bekannter ostdeutscher Trainer. Man kann sagen, dass Düsseldorf ist eine echte Heimmacht. Also sie haben von 16 Spielen 10 gewonnen, 4 Remis und 2 Niederlagen, haben aber auswärts ab und an mal einen ganz schönen Bock drin. Bei 16 Spielen haben sie dort 7 Niederlagen und 5 Siege. Und wird am Ende halt auch mit der ausschlaggebende Punkt sein, dass sie vermutlich den Aufstieg knapp verpassen werden. Hatten am Anfang eine relativ Schwächephase in dem fünften Platz, im fünften Spieltag waren sie auf dem 16. Platz, haben sich danach aber stetig stabilisiert. Also spätestens ab dem 9. Spieltag ging es eigentlich stetig bergauf, standen auch mal nach dem Sieg gegen Aue am 17. Spieltag auf dem Relegationsplatz und sind seitdem eigentlich immer so in relativer Schlagdistanz. Uwe Rösler lässt gern ein 4-4-2 spielen, nämlich Safety First. Man lässt relativ spät anlaufen, was sich auch in der geringen Anzahl von Zweikämpfen gut widerspiegelt und man liebt sozusagen das Flügelspiel. Es ist eine Mannschaft, die mit Vorliebe zwischen der 76. und 90. Minute trifft. 41% der Tore sind dort gefallen und insgesamt fängt man eigentlich, also gibt es keine besondere Präferenz, wenn man am liebsten gegen Tore bekommt. Ich schau mal ganz kurz, insgesamt gesehen haben sie schon 50 Tore geschossen, was ein relativ guter Wert ist, aber allerdings auch schon 43 gegen Tore bekommen, was ja auch schon beachtlicher Wert ist. Sie sind auch die Mannschaft mit den meisten Eigentoren, nämlich 3 an der Zahl. Und ja, insgesamt halt auch eine Mannschaft, die über gutes Passspiel kommt, die eine relativ hohe Goal-Conversion-Rate von 16% hat und die natürlich einfach auch richtige Top-Spieler hat. Also zum Beispiel Ruben Hennings, Kenan Karaman oder Christopher Petersen. Wen ich aber gerne vorstellen würde, wäre aber Kevin Danso. Das ist eine Leihgabe aus Augsburg. Es ist ein wahnsinnig körperlich starker Spieler, der schnell ist, der einen wahnsinnig guten Kopfball hat und ein sehr, sehr guter Zweikämpfer ist. Alles in allem glaube ich, wir werden gegen Düsseldorf kein Land sehen und wir werden dort mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit einer Auswärtsniederlage rausgehen. Ich tippe auf ein 3:1 für Düsseldorf.
Martin, was tippst du?
Naja, also ehrlicherweise, ich war ja schon echt super oft da und da gab es ja auch dieses schöne Spiel am Freitag vor Karneval, wo Aue 3:2 gewonnen hat durch einen überragenden Bobby Wood. Und das ist ja auch so der einzige Sieg in der jüngeren Vergangenheit, seitdem Fortuna Düsseldorf ja auch so ein Aufstiegsaspirant ist, sagen wir mal, in der zweiten Liga. Ist mega schade, dass wir nicht hin können, weil das eigentlich auch immer ein ganz cooles Auswärtsspiel ist so. Aber ich rechne mir da nichts mehr aus. Also ich meine, so erstmal die Form von Aue ist ja einfach grottenschlecht. Und ich glaube eher, dass es so wie 2004, 14 wird, wo man da ja 0:4 halt verloren hat. Also ich würde mal sagen, das wird halt ein haushoher Sieg für die Fortuna.
Und zwar in Zahlen ausgedrückt.
4:0 für die.
4-0, ja. Ich glaube, das Hinspiel war ja auch so das schlechteste Heimspiel von uns. 3-0 verloren. Kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern. Ich glaube, da hatten wir wenig Chancen. Und die Serien, die aktuell unsere beiden Vereine haben, sehen eigentlich dann eben eher ein Heimsieg für Düsseldorf vor. Glaube ich auch, dass da jetzt nichts zu holen ist. Düsseldorf wird da mit dem vollen Druck rangehen, noch oben dran spielen zu können. Vielleicht ist es wieder positiv gedacht, eine Chance für uns, wirklich sehr defensiv hier ranzugehen, solange wir die Null hinten halten können, vielleicht doch auf den einen oder anderen Fehler warten können, vielleicht doch auch durch unsere schnellen Stürmer da irgendwie über Kontersituationen noch was rauszuholen. Das ist so ein kleiner Strohhalm, aber ich glaube, wenn es normal läuft, verlieren wir das Ding und das glaube ich leider auch. Deswegen tippe ich mal auf ein 2:0 gegen uns. Ja, und dann haben wir unser letztes Heimspiel. Ich glaube, seit langer Zeit mal wieder so ein Heimspiel zu Hause. Kann ich mich jedenfalls irgendwie nicht erinnern, mal das letzte Spiel wirklich zu Hause zu haben. Wäre auch schön, dass mit vielen Zuschauern hätten feiern können. Ist aber nicht der Fall. Osnabrück kommt zu uns und versucht, den Abstieg noch zu verhindern. Tobias, was hast du für Osnabrück vorbereitet?
Also Osnabrück ist sozusagen, für die wird es ja an diesem Spieltag letztlich gesehen um alles gehen. Wir haben 19 Mal gegen sie gespielt, 4 Mal in der Regionalliga, 9 Mal in der zweiten Bundesliga, 2 Mal im DFB-Pokal und 4 Mal in der dritten Liga. Aber eine insgesamt gesehen ausgeglichene Bilanz. Also wir haben 6 Siege, 5 Unentschieden und 8 Siege für den VfL Osnabrück. Aktueller Trainer ist Markus Feldhoff. Kann man praktisch sagen, Markus Feldhoff ist da praktisch auch, der war glaube ich vorher Co-Trainer bei Hertha und ist praktisch auch die letzte Patrone, die sie haben. Sie sind eigentlich sehr stark in die Saison gestartet, waren am 7. Platz sogar mal am 7. Spieltag sogar mal auf dem 2. Platz. Seitdem ging es aber eigentlich stetig bergab. Einer dieser Gründe ist die absolut katastrophale Heimbilanz. Also sie haben von 16 Spielen haben sie 13 zu Hause verloren und ja, auswärts haben sie immerhin 6 Siege holen können, 5 Remis und 5 Niederlagen. Also das ist so ein normaler Wert. Und es ist eigentlich eine Mannschaft, die eigentlich über wirklich Qualität verfügt, also zum Beispiel Guggerning und Kerk. Und die haben auch viele durchschnittliche Werte. Allerdings ist so die Anzahl der Torschüsse, die Anzahl der Pfostentreffer insgesamt schwach. Und es gibt sehr häufige Abspielfehler, die auch zu Gegentoren führen und auch Passivität beim Ballbesitz des Gegners. Und gerade auch durch diese vielen unnötigen Fehler im Defensivverbund sowie die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive, also nur 4 Spiele wurden zu null beendet und haben eine Goal-Conversion-Rate von 12, was wirklich schwach ist, ist sind auch der Grund, weswegen sie aktuell in akuter Abstiegsgefahr sind. Also sie haben auch schon 454 Gegentore bekommen und nur 31 Tore geschossen. Man kann praktisch sagen, sie kriegen eigentlich durchgängig Gegentore. Also sie kriegen durchgängig Gegentore, also von, also am Anfang kriegen sie es noch relativ stabil, aber dann gibt es in jeder Spielphase Gegentore. Die schießen am liebsten zwischen auch in den letzten 15 Minuten noch Tore. Der beste Scorer ist dort Sebastian Kerk mit 19 Punkten, dicht, also fast nicht dicht gefolgt, überhaupt gar nicht dicht gefolgt von Christian Santos und Amenido. Und der beste Spieler, den sie praktisch haben aktuell, ist Philipp Kühn, das ist der Torhüter, Ludovit Reis, den ich gleich mal vorstellen möchte, und David Blacher. Und Ludovit Reis ist praktisch eine Leihgabe von Real Madrid, ist aber rein von seinen Toren und Vorlagen in der Saison eher enttäuschend. Ist aber eigentlich ein sehr aggressiver Spieler, der so eine gewisse Mentalität mitbringt, der eine gewisse Übersicht mitbringt, der eine gute Sprungkraft mitbringt, der auch ein gutes Passspiel hat. Also definitiv einer, der wird sich sicherlich nicht bei Real Madrid durchsetzen, könnte sich aber halt auch von den Stats, die er hat, sich auch bei einem schwächeren Erstligisten durchsetzen. Und den ich beim letzten Mal schon vorgestellt hatte, ist natürlich Sebastian Kerk, den ich auch wahnsinnig gerne bei Aue sehen würde. Wir werden uns den bloß leider nicht leisten können. Der einfach eine wahnsinnige Schusskraft hat, der sehr gute Fernschüsse hat, der sehr, sehr gute Flanken vor allen Dingen auch hat und der einfach auch sehr, sehr, sehr gute Freistöße schießen kann. Sicherlich nicht immer so das größte Mentalitätsmonster, aber trotzdem einer, der auch Aue, glaube ich, bedeutend besser, also nicht bedeutend, aber durchaus auch besser machen würde. Alles in allem gehe ich davon aus, dass Aue dieses Spiel gewinnen wird und dass Osnabrück in Aue absteigen wird. Ich tippe auf ein 2:1 und somit auf einen versöhnlichen Abschluss der Saison für Aue.
Bist du auch so optimistisch, Martin?
Ich hätte erstmal eine Frage an euch. Wann war das letzte Heimspiel am letzten Spieltag von Aue?
Schon länger her,
Ist
oder?
gar nicht so, ist gar nicht so schwer.
Ich kann mich erinnern, als wir aufgestiegen sind,
Das
da war
war
das nicht.
gegen.
War das nicht auch gegen Osnabrück?
Nee, es war gegen Münster.
Ach, gegen Münster,
Da,
stimmt.
als sie auch diese Pyroshow abgezogen haben, da war doch auch Münster so mit 300 Leuten da oder so. Die hatten auch nochmal eine relativ große Auswärtsfahrt. Und in der zweiten Liga, das wisst ihr auch beide. Eine Last-Minute-Rettung.
Ja, das war aber nicht dieses Bochum-Spiel. Nee,
Doch,
das ist
doch.
schon zu lange her. Doch.
Doch, 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 doch.
Das war das letzte
Ah!
Heimspiel am letzten Spieltag.
Ja, in
Siehst
der
du?
zweiten Liga, genau.
Das war zu, wann war das? Zu 11? Zu 10?
12, 12.
12?
Ja.
2012. Ja, also jetzt von den letzten 6 Jahren, nee, von den letzten 5 Jahren Zweitliga haben wir immer auswärts, im letzten Spiel auswärts spielen müssen.
Genau, dann danach das Jahr war das in Sandhausen, dann war es St.
Ja.
Pauli, dann war Heidenheim und
Ja.
nach dem Ausspiel war ja das letzte in Düsseldorf und dann war ja das Darmstadt-Spiel 2019, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. War auch auswärts und
Oder war es
2020 war ja
Regensburg?
Regensburg.
Nee, Regensburg war dann am nächsten. Okay. Oder
Was
war
war
Regensburg zweimal
2000?
hintereinander? Nee. War
Nee,
letztes Jahr.
2019 war auch Darmstadt. 2019 war auch Darmstadt, genau.
Stimmt. Darmstadt war zweimal hintereinander. Ja. Das stimmt. Dein Tipp, Martin?
Na, also ich glaube, Tobias hat schon ziemlich gut argumentiert, warum Aue das Spiel gewinnen wird. Also ich meine, jetzt gerade wenn man jetzt auch mal eine Antizipation der nächsten Niederlage gegen Düsseldorf geht, dann und einfach die Osnabrücker da so stark unter Druck stehen, dann wäre es doch ziemlich verwunderlich, wenn Osnabrück dann noch da gewinnt. Also kann sich ja auch für Osnabrück schon erledigt haben bis dahin. Also das nur noch rechnerisch ist.
Sag mal zwei Zahlen.
Ich sag 2-1 natürlich.
Ist natürlich. 4-0 hau ich raus. Hier, komm, und ganz am Ende. Jedem ist alles scheißegal. Vielleicht ist für Osnabrück alles auch schon wieder scheißegal. 4-0. Tobias, erklär kurz mal Goal Conversion Rate, bitte.
Goal Conversion Rate ist sozusagen ist sozusagen die prozentuale Anteil, also prozentualer Anteil der Treffer in Relation zu den Torschüssen. Also sprich, bei einer Goal Conversion Rate von 12% gehen praktisch von 10, von 100, 100 Torschüssen im Durchschnitt 12 rein.
Okay, alles klar. Das heißt, je höher diese Rate, umso besser ist es, umso treffsicherer sind die Stürmer oder die Spieler der Mannschaft. Okay, habe
Genau,
ich verstanden.
genau.
Das heißt, Robert Lewandowski hat eine Conversion Rate von 77 oder so,
In
wahrscheinlich.
etwa.
Okay, suchen wir mal raus oder kann vielleicht die Community
Nein,
mal
nicht
machen.
mal ein Elfmeter ist bei 0,75, also.
Nee, aber nee, aber das ist ja Expected Goals,
Ja,
oder?
aber es ist ja ein ähnliches Modell.
Ja, aber das ist ja doch eine relativ einfache Rechnung, die ich so verstehe. Du zählst die Schüsse, die aufs Tor gehen, und du zählst die Tore. Und das ist einfach das Verhältnis zueinander. Und das
Ja,
kannst du ja
aber die
bei
Expected
Robert
Goals,
Lewandowski ja noch einfach machen.
die Expected Goals sind ja nach einer ähnlichen Logik berechnet. Also sie gucken ja, wie viele Schüsse von einer speziellen Position reingehen.
Genau. Das ist noch abhängig von welcher Aktion der Torschuss ausgeht, sagen wir mal so, von der
Ja.
Wahrscheinlichkeit, wie er reingeht. Okay, das heißt aber, das wäre mal ganz spannend. Sucht mal bitte irgendjemand raus, die Goal Conversion Rate von Robert Lewandowski. Würde mich mal interessieren. Schafft er die 40? Nur ganz kurz. Was meint ihr?
Bestimmt. Also da bin ich eigentlich recht, bin ich davon überzeugt.
Martin?
Ja, keine Ahnung, mir egal. Wen interessieren die Bayern?
Das ist die richtige Antwort, die ich hier
Wen interessieren die
vertrete.
Bayern?
Sehr gut, Martin. Nichts anderes von dir erwartet. Sehr gut. Gut, ja, vielen Dank, Tobias, für die ganzen Daten, die du rausgesucht hast. Wie immer sehr professionell. Die zwei Spiele kriegt die Mannschaft auch noch irgendwie hin. Sehr gut. Gut, dann noch ein paar Informationen, die wir rausgesucht haben. Was ich ganz spannend finde, ist nämlich die neue TV-Zeitenregelung für die neue Saison. Also ihr merkt ja auch schon, wir gucken so von der Mannschaft her, von den Transfers her, vom Verein her, aber jetzt auch von den Fernsehzeiten für die neue Saison ganz gerne mal in die nächsten Monate hinein. Und da gibt es nämlich eine Änderung auch am Spielplan. Denn nach, glaube ich, 23 Jahren Montagsspiele in der zweiten Liga wird das es zukünftig nicht mehr geben, sondern das Montagsspitzenspiel der zweiten Liga wird vorgezogen auf den Samstagabend. Und zur besten Primetime-Zeit um 2015, 2030 am Samstagabend wird es das Topspiel der zweiten Liga geben. Auch frei empfangbar im Free TV bei Sport1, also früher DSF, Back to the Woods sozusagen. Finde ich super, weil die Montagsspiele haben mir auch nie gefallen. Klar kannst du dich schön nach der Arbeit abends hinsetzen und mal ein Fußballspiel gucken. Aber gerade für die Fans, die ins Stadion gehen. Ich glaube auch Tobias, Martin, wir sind auch mal, kann ich mich erinnern, von Leipzig aus zu einem Heimspiel gegen Greuther Fürth gefahren, irgendwann im
Ja.
Februar bei Eis und Schnee in der Nacht dann irgendwann wieder zurückgekommen. Cooles Erlebnis, wenn man es einmal in der Saison macht, wenn man das regelmäßig machen muss, nervt es natürlich total. Und ganz, ganz unausgesprochen oder angesprochen das Thema Auswärtsfans, für die es ja nochmal anstrengender ist, irgendwo an einem Montagabend quer durch Deutschland zu fahren. Deswegen ist doch Primetime Samstagabend super, da hat man eine gute Anfahrt, kann eine gute Rückfahrt sich dann irgendwie organisieren. Das ist doch echt schön und wenn man das Spiel auch noch dann im Free TV angucken kann, wenn man keine Zeit hat, ist doch, glaube ich, allen mitgeholfen. Die Spiele wandern auch weg, wenigstens die Zusammenfassungen wandern weg von Sky hin in die ARD. Also Freitagabend wird es in der ARD oder in One die Spielzusammenfassungen geben. Samstag wird es weiterhin im Rahmen der Sportschau die Zusammenfassungen der Samstagsspiele geben. Und auch die Sonntagsspiele werden zusammengefasst über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ob in der ARD oder in One, das wird man nochmal sehen. Das heißt, die ja, beste zweite Liga, die uns in den nächsten Jahren bevorsteht, mit Erzgebirge Aue, werden wir gut am Fernseher angucken können, wenn nicht ja, wir zum Allesfahrer werden und dann doch alles mitnehmen werden. Schauen wir mal.
Ich habe übrigens gerade mal die Statistik für Lewandowski rausgesucht. Der hat 120 Schüsse gebraucht für seine 39 Tore, dann ist er bei 32,5%. Also jeder dritte Schuss war drin.
Aber wahrscheinlich schon mal ganz gut, muss man wahrscheinlich sagen. Ist schon nicht schlecht.
Und ich habe auch gerade aber gerade mal geguckt, Auer hat eine Goal-Conversion-Rate von aktuell für 15%.
Stark.
Gibt es da irgendwie eine Tabelle, wo wir da im Vergleich zu anderen stehen? Muss uns auch irgendjemand raussuchen.
Müssen wir nochmal raussuchen. Aber zu den TV-Rechten, es gibt noch eine spannende Sache, und zwar hat die ARD auch die Live-Übertragungsrechte fürs Radio komplett für die Einzelspiele, was bisher noch bei einem Internetwarenhaus ist, mit A am Anfang. Und das könnte ja auch spannend werden, wenn sie da nochmal auch Livestreams irgendwie anbieten könnten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann für die zweite Liga auch beim MDR oder so liegt und dann. Ja, ich könnte mir einfach vorstellen, dass die ARD jetzt auch die zweite Liga dann mehr pushen wird. Also gerade wegen der Zeitverwertungsrechte, aber auch wegen dieser Online-Übertragungsrechte für Radio.
Ja, das wird ja auch top für den MDR, wenn man sich mal vorstellt, jetzt Dynamo, Hansa, Aue, alle dann in der zweiten Liga, plus noch einige sehr, sehr namhafte Mannschaften, die dann auch noch mit aktiv sind. Das ist ja auf dem Serviertablett für eine tolle Rundum-Berichterstattung irgendwie naheliegend. Also, ist auch top.
Und ich weiß nicht, ob wir noch kurz über die erste Liga reden wollen. Da ist ja interessant, dass die Rechte quasi aufgeteilt werden zwischen Sky und DAZN, dass DAZN den Freitag und den Sonntag übernimmt komplett und dann eigentlich Sky nur noch den Samstag hat. Das wird natürlich auch zu einer Abwertung der Bundesliga bei Sky führen. Also mich würde es auch nicht überraschen, wenn dann Sky noch mal deutlich mehr in die zweite Liga-Produktion gehen wird, alleine um die Leute irgendwie zu halten.
Genau, weiterhin die Live-Spiele gibt es weiter in der zweiten Liga komplett bei Sky. Also da braucht sich auch keiner Gedanken machen, der jetzt noch ein Sky-Paket hat. Da wird er weiterhin auch alle Zweitligaspiele auch live sehen können. Auch das Samstagabendspiel, was auch bei Sport1 parallel dann noch im Free TV angezeigt
Schade, schade, dass es im Montagsspiel nicht mehr gibt.
wird. Macht
Naja,
Fan.
man ist da schon damit aufgewachsen. Also ich
Ja.
fand es auch von der Anstoßzeit eigentlich ganz gut, dass es um 20:15 Uhr war. Jetzt geht man auf den Samstag um 20:30 Uhr. Ich finde das natürlich als Auswärtsfahrer auch noch eine akzeptable Zeit, ne? Also man muss dann keinen Urlaub mehr nehmen, aber ich finde einfach, dass die zweite Liga mit diesem Montagabendspiel im DSF halt jahrelang die so eine bessere Sichtbarkeit hatte. Und wenn man es jetzt auch im Samstag reingequetscht hat, ich weiß nicht, ob die Sichtbarkeit dann noch so hoch ist wie bei dem Montagsspiel. Also ich meine, Aue hat ja eh nie das Montagsspiel gehabt. Also es war weiß ich nicht, in den letzten 10 Jahren waren es wahrscheinlich 5 Montagsspiele oder so. Aber so das, was dass so Vereine wie Gladbach, Köln, Fortuna Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, dass die so im Free TV laufen können, ist doch, glaube ich, echt für Montagabend ganz cool gewesen.
Als es noch im Free TV war, für denjenigen, der sich vor den Fernseher halt setzt und das Spiel von zu Hause ausschaut. Ja,
es hat halt keinen Sinn gemacht. Es hat halt keinen Sinn gemacht, dass es am Montag im Free TV nur im Pay TV nur lief. Ja. Das war halt Quatsch. Also.
Ja. Aber sind wir doch froh. Samstag ist doch viel besser als Montag.
Naja, man kann ja auch noch weiter in einem Sportstudio die zweite Liga gucken. Da läuft es auch noch. Auch ganz cool. So Sportstudio ist ja auch immer eine nette Samstagabend-Zusammenfassung.
Genau. Auch spannende Interviews dabei.
Ja.
Gut, zwei Dinge noch zum Schluss. Wir sind aufmerksam geworden auf einen Tweet bei Twitter von Carsten Baumann, unserem alten Aue-Trainer, der, glaube ich, so 2008, 2009, 2010, glaube ich, in Aue war, oder? Helft mir jetzt mal. Noch später.
Ich glaube, ist er nicht 2000.
Stimmt, dann war mit
11 rausgeflogen.
Dann, ja, das war danach Rico Schmidt. Kann das sein? Vor Falco Götz? Oha, jetzt reiten wir uns rein. Ich glaube schon. Vielleicht kann es noch mal jemand nachgucken. Carsten Baumann hat auf einen Tweet von Jens Lehmann reagiert. Jens Lehmann war ja in dieser Woche auch so ein bisschen in den Medien, einen Shitstorm abbekommen. Ich finde, relativ zu Recht durch seine dummen Aussagen bezüglich Dennis Aogo. Und mit einem relativ kurzen, knackigen, trockenen Satz hat sich hier Carsten Baumann ins Gespräch gebracht, der nämlich einfach den Tweet von Jens Lehmann kommentiert hat mit du warst damals schon ein Vollidiot, Punkt, relativ gut bloßgestellt hat. Man muss sagen, dann die beiden hatten eine Vorgeschichte. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund. Die haben nämlich zusammen... ich glaube, Carsten Baumann war ja mal Trainer in Dortmund in den 2000ern und da hat er Jens Lehmann trainiert und daher ja, kennen sie sich und ich glaube, sie schätzen sich nicht so wirklich. Das hat man auf jeden Fall in dem Tweet auch
Ich korrigiere sogar, der war sogar Spieler, der war nämlich eine Saison, war dort Spieler, ist dort am 1.7.2000 ist dort am 1.7.1998 hingewechselt und ist dann am 1.7.2000 zu Oberhausen gewechselt und er war in der Saison 11-12 bis 12-13 sozusagen, war er da Trainer, wenn auch nur ein mäßig erfolgreicher und sein letztes Engagement war bei Hansa Rostock, was im Jahre 2015 geendet ist.
Und Trainer in Aue war zwischen Rico Schmidt und Falco Götz 2012 bis 2013. Ja. Der wurde ja noch kurz vor dem Saisonfinale da entlassen. Also 2013 ist ja die Saison, wo er sich am letzten Spieltag durch dieses zweifelhafte Tor von Jan Hochschreit in Sandhausen gerettet hat.
Ja, das stimmt. Ja, gut. Und sonst positive Nachricht noch ganz am Ende. Caliciero Rizzuto ist Papa geworden. Jetzt kann man überlegen, ob seine heutige Spielleistung irgendwas damit zu tun hat. Auf jeden Fall kann bei ihm zu Hause gefeiert werden. Happy Birthday. Er und seine Frau sind Eltern geworden. Eine kleine Tochter ist geboren worden und hat das Licht der Welt jetzt im Erzgebirge vielleicht erblickt. In Chemnitz?
Wo auch immer. In Chemnitz, glaube ich, eher.
Echt?
Alles Gute.
Ich dachte, die wohnen irgendwie in Düsseldorf oder so. Ist das nicht mehr aktuell?
Kann natürlich sein, dass sie woanders wohnt als er dann. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Alles Gute.
Genau. Also notfalls wird er dann sicherlich wieder aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die uns dann auf den gegebenenfalls auf diesen Fehler aufmerksam machen.
Ja, macht das mal. Kommentiert mal gerne nicht nur die Fehler, sondern auch, wie es euch gefällt. Denn so ein bisschen gucken wir ja auch Richtung Saisonabschluss. Wir haben jetzt die erste Staffel sozusagen fast beendet. Wir haben ja am Anfang der Saison angefangen mit dem Aue-Podcast. Also sind natürlich immer an Feedback interessiert. Was machen wir falsch? Was machen wir gut? Was können wir noch besser machen? Da sind wir natürlich immer gern gespannt. Nutzt gerne bei Facebook die Kommentare oder bei Twitter oder wie auch immer. Ich glaube, bei Instagram, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Auf jeden Fall freut es uns, wenn wir von euch hören, wie denn unsere Folgen ankommen. Ja, Staffelfinale ist doch vielleicht jetzt auch, kann man vielleicht dazu sagen, fast die letzte Sendung der Staffel. Wir machen auf jeden Fall ja noch eine Saisonabschlussfolge. Martin, Tobias, oder? Habt ihr Bock?
Na klar, also why not?
Sehr gut, das wird es noch geben und dann gehen wir wahrscheinlich in eine kleine Sommerpause und werden wir wahrscheinlich dann auch relativ schnell wieder am Anfang der Saison hier einsteigen. Da wird sich ja ganz sicher einiges noch tun hier im Verein. Okay, habe ich was vergessen? Wollt ihr noch was sagen?
Nö, erstmal nicht. Es war wieder eine sehr kurzweilige Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Es ist ja immer wieder überraschend. Wir sagen, wir haben keine Themen und wir haben die Stunde gerissen. Also das ist
Absolut.
großartig, wenn wir vorher uns so ja, festlegen, auch heute wird es mal eine kurze Folge und ja, Stunde gerissen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt zu Ende gehört.
Hab zu Ende gehört und ich habe noch eine Botschaft an alle Frauen zum heutigen Muttertag. Werdet Mütter.
So, das musste raus. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche, hört die Folge, teilt sie gerne in eurem Freundeskreis und bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
Glück auf.
Bis bald.